Das heißt, obwohl Google insgesamt Alphabet als Mutterkonzern natürlich insgesamt größer ist als ein Uber, ist der Name Uber im Bereich der Mobilität bei den Kunden sehr stark mit Ride-Hailing-Services verbunden.
Und jetzt sehen wir mal, in 2025, wer als erster wirklich vollautonom da in Texas oder im Süden von Amerika fährt. Also Aurora ist, glaube ich, kann man zitieren, wollen am also End of Q1, haben sie gesagt. Also sie haben es geschoben, ein Quartal, den Start.
Ich denke, E-Fuels werden im Pkw-Bereich eine untergeordnete Rolle spielen. Viel wichtiger werden die werden, zum Beispiel bei Flugzeugen.
Herzlich willkommen zum Podcast mit dem besten Jingle aller Zeiten. Hi Michel.
Hi Schritze, moin. Wie geht's dir?
Alles sehr gut. Liebe Grüße aus dem sonnigen Stuttgart.
Bist du noch in Stuttgart?
Ich sitze gerade in Stuttgart, im Porsche Design Tower. Super Büro, fast so schön wie meins in Berlin.
Das können die Hörer jetzt leider nicht sehen, aber im Hintergrund sieht das auch sehr advanced aus, also mit szenerischem Blick auf die Mountainstraße, hätte ich fast gesagt, ja.
So ist es. Wir haben einen ganzen Blumenstrauß an Themen mitgebracht, nachdem wir jetzt die ersten 2-3 Folgen hier zusammen überstanden haben, probieren wir uns aus mit tagesaktuellem Geschehen. Heute glaube ich, wenn ich das so richtig sehe, Waymo, Uber, Autonomous Trucking, was haben wir noch dabei?
Wir wagen uns mal an das ganze Thema E-Fuels ran, sprechen kurz noch mal über das Thema AI. Diese Woche gab es einige Earning Calls von Google, von Meta, von Uber, von Tesla und anderen, um das nochmal einzuordnen. Und wollen auch nochmal eine kurze Übersicht zu Entwicklungen im VC-Bereich geben. Hitachi Ventures hat da gerade eine 400 Millionen Dollar Runde abgeschlossen und wollen einfach mal beleuchten, was das heißt, in welchen Bereichen die investieren, was das insgesamt für das Ökosystem bedeutet. Ist es gerade vielleicht sogar noch schwer oder nicht schwer, für VC-Fonds Geld einzutreiben? Und last but not least wollen wir eine kleine Einsicht geben in das ganze Thema Venture Debt, denn 2025 wird da wichtiges Jahr für das ganze Thema sein. Aber lass doch direkt einsteigen.
Gehen wir es an, genau.
Am besten direkt mit Waymo. Das Spannende an Waymo ist, dass sie in der Vergangenheit eigentlich Spinnefeind waren mit Uber. Ja, Waymo selber ist ein Spin-out von Google, wollten quasi alleine die Welt erobern. Es gab auch viele Lawsuits zwischen Waymo und Uber, die wurden dann letztes Jahr beigelegt. Und mittlerweile kooperieren Uber und Waymo schon zum Beispiel in Phoenix zusammen. Waymo da allerdings auf der eigenen App und im eigenen Ökosystem und wollen jetzt aber gemeinsam exklusiv über die Uber-App live gehen, und zwar in Austin, Texas und in Atlanta, Georgia. Das ist deshalb ganz spannend, weil Waymo ausschließlich die Hardware, also die Fahrzeuge und die Software zur Verfügung stellt. Das gesamte Fleet Management soll gemacht werden von Uber. Und das ist etwas, was das ganze Thema natürlich grundlegend ändert, weil der Zugang zum Kunden am Ende des Tages das Entscheidende ist bei diesen Dienstleistungen und Waymo sich da gefühlt so ein bisschen die Butter vom Brot nehmen lässt.
Warum machen die das? Genau das, ich glaube, das ist ja immer, also wenn man sich überlegt, warum ist Uber so groß geworden, wir reden da gleich über die Zahlen, also herausragend gute Zahlen gehabt in Q4, die sie reported haben, also von High to High sind profitabel, 25% Wachstum im Passenger Ride-Hailing-Bereich. Also wirklich, wirklich super. Und trotzdem, wenn man das verfolgt hat, die letzten 12 Monate, teilweise 9, 10, 12% Tagesverluste gehabt. Jedes Mal, wo Waymo gesagt hat, sie in Florida, glaube ich, oder irgendwo starten in der Stadt alleine. Uber hat eine, Uber wächst und ist so profitabel, weil sie es geschafft haben, viele Anbieter mit vielen Nachfragen auf ihrer Plattform sozusagen zu makeln. Also du hast viele individuelle Fahrer gehabt, die viele individuelle Fahrgäste miteinander wurden miteinander verbunden und man hat 20% genommen. Waymo ist sozusagen ein großer Fahrer in dem Fall. Also die bereiten Autos, die brauchen keine menschlichen Fahrer und sie haben eine super App. Warum, frage ich mich, braucht Waymo ein Uber jetzt? Oder andersrum, wie will Uber es schaffen, relevant zu bleiben und nicht einen Margin Squeeze zu bekommen? Sprich, sie machen noch Customer Support und machen die Autos nachher sauber, aber alles andere an Marge wird abgegriffen von Waymo, denn der Mehrwert wird dadurch getrieben, dass eben ein autonomes Fahrzeug hochverfügbar sich sozusagen zu jeder Tages- und Nachtzeit sicher und so weiter abholt. Ich bin ein bisschen puzzled sozusagen, wer da, also wie das ausgehen soll.
Also ich glaube, wir sehen das ja auch mittlerweile, hast du mal von der kleinen Firma Lyft gehört in der Vergangenheit? Ja, ja. Aktuell ist da sehr ruhig
die bauen geworden. Treppenlifte bauen die, ne?
Genau, Lifter, Treppenlift. Das sind für die älteren Damen und Herren ist das im Hause. Genau, fast, ja. Als Wettbewerber zu Uber natürlich vor allen Dingen in den 2015er, 2016er Jahren fast immer gleich aufbewertet. Uber war immer so 10-20% stärker bewertet als ein Lyft. Aber mittlerweile siehst du halt, dass das Lyft sehr viel Marktanteile halt auch abgeben musste an Uber. Wenn du in den USA bist, hast du vor 8, 7, 6 Jahren noch gesehen, dass die meisten Ride-Hailing-Fahrer immer so ein Uber und so ein Lyft-Sticker bei sich im Auto hatten. Ja, beides. Mittlerweile siehst du fast nur noch Uber-Schilder in den Fahrzeugen. Und das beschreibt, glaube ich, die Situation mit Waymo auch sehr gut. Die Hypothese war ja damals bei Uber, dass Winner takes it all. Ja, das ist ja häufiger bei so Software- und Plattformlösungen, dass quasi der Nutzer zu convenient wird und am Ende des Tages die Plattform nicht mehr wechseln will, beziehungsweise die App nicht mehr wechseln will und im Idealfall alles darüber bestellen kann. Das Gleiche sehen wir jetzt auch bei Uber. Das heißt, obwohl Google insgesamt Alphabet als Mutterkonzern natürlich insgesamt größer ist als ein Uber, ist der Name Uber im Bereich der Mobilität bei den Kunden sehr stark mit Ride-Hailing-Services verbunden. Und Waymo braucht vor allen Dingen in Atlanta und Austin Uber für eine schnelle Adaption ihrer Software bzw. ihrer Flotten. Das heißt, diesen Margin-Squeeze, den sehe ich überhaupt nicht. Im Gegenteil. Und das war ja auch das Argument von deutschen Automobilherstellern in der Vergangenheit, warum sie ins Ride-Hailing oder ins Carsharing reingegangen sind, weil sie Angst davor hatten, nur noch Hardware- oder Software-Anbieter zu sein und nicht den Kundenkontakt hatten. Ja, und Uber hat und behält den Kundenkontakt und baut dadurch eine Marktposition auf, die am Ende des Tages auch preisbestimmt sein wird. Ja, also sie werden diejenigen sein, die Preise squeezen, sowohl bei den Fahrern, also bei den physischen, menschlichen Fahrern, als auch bei den Flottenanbietern, ob das ein Waymo ist, ja, da gibt es viele andere, die in diesen Bereich rein wollen und auch reingehen. Das heißt, die Argumentation, die ich mir vorstellen kann, seitens Uber, das zu machen ist, um Zugriff zu haben auf die autonome Software, da haben sie Milliarden verbrannt und am Ende des Tages sich gegen eine Weiterentwicklung entschieden, um dann über Waymo in diesen Markt reinzukommen. Von Waymo-Sicht geht es darum, möglichst schnell da ein Modell aufzubauen, das attraktiv ist und für den Kunden attraktiv ist. Und falls nicht genug Fahrzeuge, also vor allen Dingen autonom verfügbare Fahrzeuge zur Verfügung stehen, dann eben halt ein menschlicher Fahrer anstelle dessen kommen kann. Ja, und das ist vor allen Dingen auch im Rahmen des Rollouts besonders wichtig.
Genau, also These würde ich halbwegs mitgehen, zu sagen, pass auf, Uber hat die Liquidität auf der Nachfrageseite und die Brand. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob die Brand-Loyalty so besonders groß ist. Ich glaube schon, dass Leute, das ist ein Convenience, du klickst auf die App, die du sonst auch immer benutzt, aber es wird schon auch geguckt, wie lang ist die Wartezeit zwischen Uber und Lyft oder dem normalen Taxi. Also so macht man es in Europa und so macht man es in Amerika meiner Erfahrung nach auch. Und zweitens, oftmals nachgelagert nach der Verfügbarkeit oder wie lange man warten muss, ist, wie teuer ist es denn eigentlich, wo ich hinfahren muss. Ich bin mir nicht 100% sicher, dass da so eine riesige Loyalität gibt, dass man sagt, man wird von Uber nicht mehr wegkommen. Aber erstmal haben sie die Liquidität und es hält ein Stück weit. Und Waymo auf der Gegenseite sagt, pass auf, ich brauche im Endeffekt bauen die Netzwerk. Und im Netzwerkbusiness geht es erstmal um Auslastung. Also wenn du die Hardware selber hast, und davon gehen wir jetzt erstmal aus, dass Waymo diese Autos sozusagen auf der, also selber betreibt. Gibt vielleicht noch andere Modelle zukünftig, aber erstmal betreiben sie es selber. Sprich, die brauchen eine Auslastung und die Akzeptanz, du darfst keine abgebrochenen Fahrten haben. Da gehe ich mit. Also wenn denn Waymo nicht verfügbar ist, dass du dann das ersetzt durch einen normalen Fahrer, das kann ich grob mitgehen. Würde aber trotzdem behaupten, das, was du beschreibst, bei so einem City-for-City-Rollout, und deswegen, es scheint mir wie ein AB-Test zu sein, einige Städte machen sie alleine, andere Städte machen sie mit Uber, sie wollen sozusagen genau diese Thesen abtesten. Also wie kriege ich denn, also wie ist denn die Akzeptanz meiner eigenen App? Also wie kriege ich denn mein eigenes Netzwerk gefüllt? Was ist meine Abbruchrate und so weiter und so fort, um dann sich ausrechnen zu können, brauche ich einen Uber oder brauche ich den nicht? Denn, also ich würde jetzt mal mit einem Google im Hintergrund behaupten, also die verstehen App, die verstehen auch, wie man sozusagen Consumer zum Wechsel bewegen könnte, aus meiner Sicht. Ist noch nicht ausgeschnappt. Also ich würde sagen, für 2 oder 3 Jahre mag das halten, aber auf 5 Jahre bin ich da zumindest skeptisch. Und ich glaube, die Märkte sind es auch, wenn man das so sieht. Also sozusagen die Sachen, die man nachlesen kann, packen wir die Showlinks, sind dann nicht so eindeutig. Also auch die Analysten sagen, ja, mega gute Quartalzahlen von Uber und wirklich alles super. Aber auf 3 Jahre betrachtet, was ist denn eure autonome Strategie? Das wird da bei jedem Earnings Call gefragt und jedes Mal ist so ein bisschen, wir sind die Plattform, wir machen so, ne, also wir öffnen uns, genau wie wir es bei Food Delivery machen, machen wir es eben auch, oder und bei Cargo machen wir es eben auch bei der Passage. Ich glaube, da gibt es der letzte Satz noch nicht gesprochen. Das ist so mein Eindruck. Ich habe aber auch keine super schlaue Antwort, wo ich sage, ey Uber, damit klackt dir das. Am Ende geht es über die Brand und die Akzeptanz. Du musst die beste User Experience haben und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Leute die Kunden bei dir bleiben, die Demand-Seite bei dir bleibt, natürlich steigt. Punkt. Nur Waymo, die Ratings, also die App scheint sehr gut zu funktionieren und die Waymo-Experience an sich, die ist natürlich, also die gilt als wirklich extrem gut, sicher, anonym sozusagen, man hat also nicht mit fremden Personen, sitzt man nicht im Auto oder Fahrern etc. Das ist schon alles eine sehr, sehr, sehr gute Experience, die Uber gefährlich werden könnte.
Ja, also am Ende hast du bei so Ride-Hailing oder Ride-Sharing oder Shared Mobility Services hast du quasi so ein Breaking Point zwischen, also wie viel Hardware, wie viel Assets deploye ich in den Markt, also wie viele Fahrzeuge stelle ich am Ende des Tages in die Straßen einer Stadt, also quasi eines Clusters. Und wie viele Kunden habe ich da? Und das hält sich normalerweise, muss ich eine gewisse Waage halten, weil wie du schon gesagt hast, also diese Zeit, die ich bereit bin, auf ein Fahrzeug zu warten, die ist begrenzt. Ja, vor allem weil ich vergleiche es immer mit Taxi-Services, ja. Und da warte ich irgendwie 5 bis 10 Minuten auf ein Taxi, zumindest in einer Großstadt. Und da müssen diese Waymo-Services, also die autonom fahrenden Fahrzeuge insgesamt gegen ankommen. So ein Fahrzeug auf die Straße zu stellen, wird immer günstiger, aber ist nichtsdestotrotz musst du noch eine sehr, sehr große Flotte vorhalten. Und der Grund, warum Uber so erfolgreich war am Ende des Tages und nach wie vor ist, ist, weil sie die Assets, also die Hardware nicht vorhalten. Ja, also eine Trennung genau. Zwischen dem Asset oder der Asset-Seite des Geschäfts und dem Service, der Service-Seite des Geschäfts ist entscheidend für Erfolg oder Misserfolg im Mobilitätsbereich. Und deswegen gibt es auch so viele Aggregatoren-Apps. Ja, also deswegen hat Uber zum Beispiel auch Fahrräder mit dazu genommen, die vorher mal bei Limebike waren, hat das aber outgesourced als eigenständige Bike-Sparte. Dasselbe siehst du bei Lyft, haben da eigene Sachen mit reingenommen. Du siehst bei FreeNow, also dem Angebot, das damals noch von BMW rausgebrochen wurde, siehst du, dass Ride-Hailing, Ride-Sharing-Services zusätzlich zu den Taxi-Dienstleistungen dazukommen. Das sind immer Asset-Light-Modelle und das insgesamt wird sich zeigen, ob das erfolgreich ist oder nicht. Ich glaube aber, dass um autonomes Fahren den Durchbruch zu ermöglichen, wirst du das, wie es auch bei den Scooter-Sharing-Anbietern übrigens war, immer sehr, sehr viele Anbieter in einer Stadt sehen, die schlussendlich das Gleiche anbieten. Ich glaube nicht, dass die Kunden sehr preissensibel sind. Im Gegenteil, sie wollen möglichst schnell von A nach B kommen. Deswegen suchen sie sich diesen Service aus. Und wie gesagt, die Zeit, die ich bereit bin, auf so ein Fahrzeug zu warten, wird entscheidend sein. Und es wird mehrere Anbieter pro Stadt geben, die alleine schwierig ihre Flotte monetarisieren können. Da wird so eine Meta-App geben, die quasi diese Angebote konsolidiert. Da gehe ich stark von aus. Und,
das wäre dann Uber, ne? Ich meine, wenn du die Plattform hast und die Kunden, das dann noch einzubinden, ist natürlich leichter, als eine eigene App durchzusetzen. Jetzt mal ab von Waymo, wenn du sagst, es gibt mehrere Anbieter dann.
Du siehst ja zum Beispiel jetzt auch, ich meine, das ist das nächste Thema, auch in auch Tesla hatte die Earnings Calls, ja, und in diesem Earnings Call sagte Elon Musk, wie immer wahrscheinlich, ja, 2025 wird das wichtigste Jahr in der Tesla-Geschichte werden. Und das argumentierte damit, dass er übrigens auch in Austin, Texas, im Juni diesen Jahres schon eine selbstfahrende Tesla-Flotte ausrollen will. Er hat ja auch dafür speziell konstruierte Fahrzeuge vorgestellt. Jetzt will er es mit einem Model 3 oder mit einem Model Y machen. Muss man schauen, ob das zeitlich alles so realisierbar ist, ja? Oder ob
hat er das Jahr genannt oder nur den Monat?
Das ja, den Monat, so ja, genau. Ob sich das um 3 bis 6 Jahre nochmal verschiebt. Der Monat passt
auf den Mars. Ja. wir starten auf dem Mars.
Ja, das kann sein.
Aber natürlich, ich meine, viele, die jetzt hören, werden das wissen, aber da wäre ja der Tweak, es wäre auch Asset Light, weil er sagt, alle meine Autos können das theoretisch und du kaufst dir einen Tesla und das ist eine Cash-Generating-Unit irgendwann, weil wenn du den nicht fährst, steht der nicht rum, sondern den kann ich als Robotaxi benutzen. Ja, den kann ich fahren lassen, andere Leute fahren lassen, der verdient dir dann was. Wer das dann sauber macht, wer es wieder lädt und so weiter, ich glaube, da gibt es noch ein paar Sachen, die offen sind, aber das ist ja das, was er zumindest propagiert seit 10 Jahren.
Ja. Gefühlt ist es auch so, dass dieser Passenger Traffic, also der Personalverkehr, also schlussendlich Passagiere von A nach B zu bringen, ist eher so ein chaotisches System. Aktuell vielleicht sogar noch spannender, und wir hatten letzte Folge auch drüber gesprochen, sind eher geordnete Systeme, nämlich das ganze Thema Trucking. Und da scheint ja das Rennen aktuell im vollen Gange zu sein. Wir hatten letzte Folge recht ausführlich zu Waabi gesprochen, aktuell mit fast 300 Millionen Dollar gefundet. Ihr habt da auch co-investiert. Sind die eigentlich gebunden an Volvo Trucks oder können die auch in andere oder auf anderen Hardware-Systemen fahren?
Die können, Disclaimer, bin da investiert, aber die können auf anderen Systemen fahren. Also sozusagen der VNL von Volvo ist nur die Plattform, die schon am besten vorbereitet ist fürs autonome Fahren. Ja? Also andere müssen da noch nachziehen, beziehungsweise sind exklusiv. Also zurzeit zum Beispiel Torc immer noch exklusiv mit Mercedes-Benz. Ne? Mercedes hat die 90-95% davon gekauft vor ein paar Jahren. Und du brauchst am Ende ja eben einen Truck, der auch fahren kann. Und da ist Volvo einfach A, umtriebig, B, haben sie die richtige technologische Plattform gebaut mit dem Truck, und da darauf setzt eben ein Waabi auf, aber auch ein Aurora. Ne? Und diese Woche jetzt eben, deswegen der Hinweis von dir, das Press Release, dass Volvo eben das mit Waabi zusammen entwickelt und anbietet. Das war schon eine ganze Zeit lang bekannt und das bauen die auch schon, da gab es auch Videos von, nur jetzt offiziell bestätigt sozusagen wurde das diese Woche. Sprich, auch da ein Volvo hatcht sich da, ne? Die machen das mit Aurora, die machen das mit Waabi, und wenn da jetzt noch zwei andere kämen, bin ich mir ziemlich sicher, dass sie jetzt sich da auch nicht verschließen würden. Umgekehrt aber gibt es jetzt von Seiten Waabi aus meiner Sicht auch keine Exklusivität. Also wenn es da ein Scania oder ein MAN etc. soweit ist und da entsprechende POCs vorbereitet, dann glaube ich, sind die relativ schnell bereit, dort eben die Sensorik drauf zu packen auf den Truck, das zu kalibrieren und dann eben entsprechend das zu trainieren und dann fahren zu lassen.
Ja, also was ich sehr spannend fand in der Vorbereitung für diese Folge war, dass das Waabi hat Funding von ungefähr 300 Millionen. Aurora ist der dicke Platz mit 3,5 Milliarden US-Dollar Funding. Dann hast du einen Kodiak mit ungefähr 250 Millionen Dollar Funding. Und andere Anbieter wie so ein Embark, Tio Simple sind runtergefahren worden, und Waymo, hatten wir gerade gesprochen, im Bereich Passenger Traffic, hat das ganze Trucking jetzt erstmal pausiert. Ich glaube, die Geschäftsführerin...
Die haben eine Milliarde im Jahr, Waymo hat eine Milliarde im Jahr ungefähr. Also ungefähr 12 Milliarden haben die gebraucht, um das Robotaxi in San Francisco fahren zu lassen.
Da hätte man ja fast, hätte man fast von ableiten können, dass diese AI-Modelle immer günstiger werden insgesamt, ne?
Du bist ja ein Fuchs. Also ich glaube, es gibt Autonomous Driving 1.0 und 2.0 und Waabi ist ganz klar im Bereich 2.0. Und auch da steht der Beweis noch aus, dass das dann letztlich sicher skalierbar auf der Straße funktioniert. Das muss man ganz deutlich sagen. Aber die Kosteneffizienz, also die Kapitaleffizienz von einem Waabi ist derzeit unerreicht. tatsächlich. Und das basiert eben auf der extrem starken Simulationsfähigkeit, der Wabi World, die sie dort entwickelt haben. Dass sie eben für einen Bruchteil der Kosten und gefahrenen Kilometer letztlich es schaffen, ein sicheres System, Stand heute eben noch mit Sicherheitsfahrer auf die Straße zu bringen. Und jetzt sehen wir mal in 2025, wer als erster wirklich vollautonom da in Texas oder im Süden von Amerika fährt. Also Aurora ist, glaube ich, kann man zitieren, wollen bis End of Q1 haben sie gesagt. Also sie haben es geschoben, ein Quartal, den Start bei Torque. Wie gesagt, steht Mercedes dahinter. Auch da große Ankündigung und wollen auch jetzt ready sein in 2025. Kodiak hat sich, also wirklich ein super Team, ich bin im Truck mitgefahren, wirklich beeindruckend. Also da waren Sicherheitsfahrer dabei, aber nichtsdestotrotz ist der Truck alleine gefahren. Die sind mehr jetzt in Richtung Offroad gegangen, also mehr Minenfahrzeuge und solche Sachen. Bisschen anderer Use Case.
Vermutlich also Dual Use dann oder was?
Die haben die machen viel mit dem Department of Defense, genau, lassen solche Jeeps sozusagen rumfahren, aber auch eben tatsächlich Minenfahrzeuge in Australien und Kanada. Das sind so die zwei großen Sachen. Also die forschen relativ viel mit dem Department of Defense, aber auch eben Minenfahrzeuge. Das ist so ein Bereich, auf den viele ausweichen, weil natürlich es gesagt wird, dass es ein bisschen leichter ist, als im Straßenverkehr mit anderen Zivilisten sozusagen rumzufahren. Aber leichter ist relativ. Ne? Es ist immer noch extrem schwer, ein autonomes System da fahren zu lassen, dass das Ziel erreicht und sicher ist und nicht jemand überfährt. Genau, aber das hat sich ausgedünnt. Also mein Uber hatte auch mal die Autonomous Driving Group. Wurde dann sozusagen, Uber ist wiederum ein Shareholder in Aurora, weil sie nämlich diese Autonomous Trucking Group an Aurora verkauft haben. Mhm. Und damit sind sie Shareholder von Aurora geworden.
Weiß man zu welchem Preis?
Das verkauft wurde. Ich glaube, die haben 400 Millionen dafür bezahlt. Kann das sein? Das müsste man nachgucken.
Also ein Bruchteil von dem, was Uber da irgendwie investiert hat, nach unter dem Travis, ja?
Ja, ich meine, das war noch ganz anders. Ne? Ich meine, die mussten Cash saven und haben natürlich alles abgeschnitten, was in den nächsten 3 Jahren kein Cash generiert hat. Also der Dara ist also vermutlich einer der besten CEOs, also der Mobilität, aber insgesamt aus dem Silicon Valley, also was beeindruckend, was er in 6, 7, 8 Jahren jetzt da bei Uber gemacht hat. Aber genau, das haben die verkauft und sind jetzt da eben Shareholder. Und Uber Freight hat nie so abgehoben wie Uber Eats und das Ride-Hailing, aber nichtsdestotrotz. Also mit dem Standbein im Freight-Brokerage sozusagen als Plattform sind sie auch noch mit drin. Also eine Gemengelage.
Wow, also viel los. Alle haben sich drauf geeinigt.
It's a Trillion-Dollar-Market, ne? Ja. Muss man dazu wissen. Ne? Also der Freight-Longhaul-Market in den USA eine Billiarden Euro groß und 40% davon sind circa Labor Cost. Also sozusagen der Addressable Market, wenn du sozusagen einen physischen Fahrer austauschst mit so einem autonomen System, ist 400 Milliarden nur in den USA. Jetzt versteht man auch, warum da eben sich ein paar Firmen drum bemühen. Ja.
Gut, das heißt, wir können 2025 auf jeden Fall damit rechnen, dass die ersten Trucks auf die Straße kommen. In den USA im ersten Schritt. Europa und die Welt später.
Ich hab mich da ja zu verstiegen, dass ich da jetzt dran glaube. Vielleicht altert das nicht so gut. Das wird ja, also autonom fahren, Prognosen, die sind nicht gut gealtert in den letzten 10, 12 Jahren. Ich kann nur das sagen, was ich so sehe und was ich jetzt in den letzten 18 Monaten gelernt habe und würde sagen, dass das dieses Jahr funktioniert. Jetzt muss man aber nochmal sagen, ob da jetzt ein oder zwei Trucks auf einer Lane fahren, versus man hat dann 50, 100, 500 Trucks fahren, da reden wir noch von einem riesen Weg dazwischen. Also nur weil da jetzt mal ein oder zwei fahren ohne Fahrer, ohne Sicherheitsfahrer, ist es immer noch ein gigantisch großer Weg, dass man das at scale sozusagen hat. Also auch da nochmal Caveat. Aber ja, ich glaube, bis Ende des Jahres wird einer der genannten da autonom fahren. Und natürlich, weil ich biased bin, sage ich, dass das die Raquel von Wabi entsprechend schaffen wird.
Sehr schön, spannend. Da hatten wir noch ein Thema, das wir mitgebracht haben. Das ist wirklich eher zum Abnörden. Und wir haben gesagt, wir sprechen es zumindest mal oberflächlich an. Falls von euch gewünscht wird, dass wir da tiefer eintauchen, dann können wir das in der nächsten Folge gerne mal machen. Ist aber trotzdem mal wichtig, das zu erwähnen im Rahmen der ganz Veränderungen auch im, im Bereich der Systeme und Plattformen im Automotive-Bereich, ist das Thema E-Fuels immer mal wieder ein Thema. Es gibt ein Unternehmen aus den USA mit dem Namen Singularity Fuels, das preislich wettbewerbsfähige Treibstoffe herstellen möchte, E-Fuel-Treibstoffe, die mit fossilen Treibstoffen im wahrsten Sinne des Wortes mitstinken können. Ja?
Und im ersten, pun intended.
Ja, pun intended, genau. Im ersten Schritt wollen sie dafür hochreines Methan für die Herstellung von künstlichen Diamanten aus Wasserstoff und CO2 gewinnen. Wofür braucht man künstliche Diamanten? Das ist die erste Frage. Vor allen Dingen, ja, Schreze lacht sich tot. Ja, vor allen Dingen im medizinischen Bereich werden die eingesetzt. Wenn ihr zu Hause noch Schallplatten habt, dann werden die auch mit künstlichen Diamanten abgehört. Für die Herstellung von
Bohrmaschinen
Lasern.
Bohrmaschinen und so weiter, oder? Sägen und Bohren,
glaube ich. CNC-Fräsebereich, also ist ein Riesenmarkt. Und um die herzustellen, braucht man hochreines Methan. So, diese Methan kann gewonnen werden aus Wasserstoff und CO2. CO2 wird mittlerweile, gibt es viele Startups, die quasi CO2 Capture machen. Auch ein spannender Bereich im einmal Sustainability, aber auch im Mobility-Bereich. Das heißt, es werden quasi so riesengroße Anlagen gebaut. Zum Beispiel in Island gibt's die größten Forschungsanlagen in dem Bereich, die aus der Luft CO2 absaugen und das mit porösen Gesteinen zum Beispiel speichern. Und das CO2 wird dann verflüssigt, entweder durch Druck oder durch Kühlung. Und wird dann genutzt, um am Ende des Tages flüssiges CO2 herzustellen. Dieses flüssige CO2 wird dann wiederum in Kombination mit Wasserstoff, ein Teil von Wasserstoff ist Methan, wird dann wiederum genutzt, Methan herzustellen. So, das ist deshalb so spannend, weil das heutzutage schon, und das muss man einfach mal sagen, wenn man so ein bisschen die Wasserstoffbranche verfolgt hat, wo gesagt wird, das ist sehr teuer herzustellen. Wir haben zwar ein paar Champions in Deutschland auch speziell, wie zum Beispiel die Firma Sunfire in Dresden, die sehr hoch finanziert sind, auch Elektrolyseure in Industriegrößen herstellen, ist die Herstellung von Wasserstoff immer noch sehr teuer. Nichtsdestotrotz hat die Firma Singularity Fuels es geschafft, mit den aktuellen Wasserstoffpreisen, die ungefähr bei 5.000 bis 7.000 Dollar pro Tonne liegen, Methan herzustellen, das wiederum genutzt werden kann, um diese Diamanten herzustellen, und es damit auch geschafft hat, die Anlagen, die sie gezeigt haben oder gebaut haben, nachhaltig immer kleiner herzustellen und immer profitabler auf den Markt zu bringen.
Was muss ich denn jetzt in meinen VW California Bus ändern, dass ich damit fahren kann? Mit meiner jetzt, es ist ein Diesel, vielleicht das funktioniert schon mal nicht, aber also Standardverbrennermotor funktioniert, oder was muss dafür geschehen technisch, dass das genutzt werden, adaptiert werden kann? Und wo können dafür bestehende Tankstellennetze auch zum Beispiel genutzt werden, oder braucht man spezielle Tanks jetzt, andere Zapfvorrichtungen etc.? Also kann die bestehende Infrastruktur auch genutzt werden dafür?
Also wenn du jetzt heute einen ganz normalen Benzinverbrenner hast, dann kannst du die schon mit E-Fuels tanken. Und E-Fuels, die Definition ist relativ weit. Also es gibt ja mittlerweile auch dieses E10, ja, das heißt, dass da 10% Ethanol einfach mit zugefügt wird. Das Ethanol wird zum Beispiel hergestellt aus Soja oder aus Mais, ja, also wirklich aus landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Und nichts anderes sind die E-Fuels. Die Frage ist immer nur, wo kommt quasi der CO2-Anteil, also der Kohlenstoffanteil her, um diese Kraftstoff herzustellen. Die kannst du zum Beispiel, wie gesagt, über so einen Carbon Capture aus der Luft kannst du das besorgen. Du kannst es durch Ethanol gewinnen, du kannst es aus Methan bzw. Methanol gewinnen. Am Ende des Tages hast du eine Flüssigkeit, die vergleichbar ist mit klassischem Benzin, das du in deinen Fahrzeugen verbrennen kannst, ohne dass du die großartig umrüsten musst. Ja.
Oder auch Leistung, also sozusagen, das ist das Äquivalent. Also mein Motor entwickelt die gleiche Leistung, nur halt eben abgasfrei.
Ja, du hast die Oktanzahl, hast du ja. halt, die vergleichbar ist. Die Oktanzahl ist sozusagen angebend dafür, welche Taktrate dein Zylinder hat, ja, ohne jetzt zu sehr ins Technische abdriften zu wollen.
Wenn wir schon mal dabei sind, also 98 Oktan sozusagen, oder was ist das?
Ja, kannst 98, 95 oder 100, ne? Kannst, das sind so die Standard-Oktanzahlen, ist dann quasi die Klopfzahl des Motors, nennt man das, ja. Aber aus dem Auspuff kommt dasselbe raus wie bei fossilen Brennstoffen, ja. Also da spart man nichts. Der Clou, der Unterschied bei E-Fuels ist, dass sie quasi synthetisch hergestellte Treibstoffe sind, wo der Kohlenstoffanteil, der genutzt wird, um diese Kraftstoffe herzustellen, am Ende des Tages aus der Atmosphäre gewonnen wird und damit die Kraftstoffe zumindest CO2-neutral operieren. Ja, also du nimmst keinen CO2 aus der Luft raus, wenn du es verbrennst, du fügst aber kein weiteres CO2 mit zu. Das ist eigentlich das Verkaufsargument von E-Fuels.
Warum sollten wir uns weiter alle für E-Fuels interessieren, wenn alles elektrisch wird? Ein bisschen eine ketzerische Frage, ich habe da eine Meinung zu, aber ich glaube, da müssen, also können wir nochmal weiter drauf reden, aber das finde ich spannend aus deiner Sicht. Also sollen wir das vorantreiben, sozusagen die Forschung an solchen Sachen und warum?
Also ich finde solche Forschung grundsätzlich erstmal aus persönlichen Gründen sehr spannend. Ja, ob das dann ökonomisch und kommerziell sinnvoll ist, das zu machen, ist ein großes Fragezeichen. Ich denke, E-Fuels werden im Pkw-Bereich eine untergeordnete Rolle spielen. Viel wichtiger werden die werden, zum Beispiel bei Flugzeugen, ja, also bei Flugverkehr, eventuell bei Frachtverkehr, aber das heißt, wo ich lange Strecken fahren muss, wo ich eine gewisse Energiedichte brauche, zum Beispiel im Flugzeug, da machen E-Fuels durchaus Sinn, um zumindest übergangsweise CO2-neutral operieren zu können. Für den Pkw-Bereich sehe ich es offen gesagt nicht, ist aber auch eine Geschmacksfrage. Wenn man einen Sportwagen hat, möchte man vielleicht noch, dass der Verbrennungsmotor hat, und dann fände ich es sinnvoller, das über E-Fuels zu machen, als das weiterhin fossil voranzutreiben. Und am Ende des Tages, so unter dem großen Überbegriff der Energieunabhängigkeit, könnte das auch ein Thema sein für Europa, was durchaus geopolitisch relevant werden könnte, um da nicht weiter von, sagen wir, anderen Ländern abhängig zu sein.
Das ist genau der Punkt. Also gar keine Klimadebatte, sondern eine geopolitische Debatte. Wir haben keine der Inputfaktoren oder kaum Inputfaktoren, die man zur Batterieproduktion eben braucht, in Europa. So, also jetzt mit ein paar Abstrichen, das ist jetzt eine absolute Aussage, aber an sich sozusagen, ne? Also ich glaube mal, diese Anhörung im US-Senat, wo dann der Befragte einfach mit der Aussage konfrontiert wurde, dass 70% aller notwendigen Materialien und seltenen Erden aus China kommen. Und China uns sowieso schon abgehängt hat, alles, was also CATL und wie sie alle heißen, was Batterietechnologie anbelangt. Wir können, und der Kern unseres Inland- oder unserer Wirtschaftsleistung ist zumindest in Zentraleuropa auf dem Automotive-Sektor aufgebaut. Wie können wir das sozusagen kampflos aus der Hand geben? Klammer auf, wir haben es natürlich auch ein Stück weit verschlafen, aber jetzt sind wir halt da, wo wir sind, und gleichzeitig uns von jemandem abhängig machen, der uns im Zweifelsfall am langen Arm verhungern lässt. Und Mobilität, also wenn sich nichts bewegt, geht nichts voran. Ja, das ist mal ganz platt gesagt. Und ich glaube, diese geopolitische Engel, der wurde in den USA schon deutlich besser verstanden, als er in Europa verstanden wurde. Nur wir, glaube, sollten in Europa uns da keine Illusionen machen. Man muss Alternativen haben. Und deswegen glaube ich persönlich, mit allen Einschränkungen dazu, also ich bin gesagt nicht, Wasserstoff ist das Allheilmittel und Batterie ist alles blöd, Unsinn. Es muss am Ende sich ökonomisch rechnen und auch skalierbar sein. Aber dogmatisch zu sagen, wir machen es nicht, das halte ich für sehr schwierig. Also insofern bin ich da bei dir. Also ich glaube, da weiter in die Forschung gehen, macht total Sinn. Weil im Zweifelsfall wir nicht eine komplett liberal globalisierte Welt haben werden die nächsten 20, 30, 40 Jahre, sondern eher in Blöcken operieren. Und da ist es ein bisschen wie die Siedler von Katan. Die Rohstoffe, die du hast, mit denen kannst du dann eben auch bauen, was man damit bauen kann. Und da, ich glaube, da werden wir noch viel sehen. Und habe ich immer den Eindruck in Europa, dass wir da so ein bisschen mit dem Bimmelzug hinten dran sind. Das ist so mein Eindruck, aber vielleicht liege ich auch falsch.
Also Deutschland hat ja eine Historie auch, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, alternativ Rohstoffe herzustellen. Ja? Also wenn du zum Beispiel Nylon anschaust, ja, das als Ersatz zu Wolle und Baumwolle und anderen Sachen, die natürlich auch im militärischen Kontext genutzt werden oder wurden und nach wie vor werden, das ist durchaus ein Bereich, in dem wir gut aufgestellt sind, glaube ich, insgesamt.
Ja, vor allen Dingen haben wir, glaube ich, die Ingenieure und das Wissen. Und gegebenenfalls wird man da weiterhin einen gewissen Prozentsatz des R&D-Budgets ergebnisoffen weiter investieren, um zu gucken, ob man nicht auf anderem Wege zumindest CO2-neutral entsprechend sich fortbewegen kann. Flugzeug ist nochmal ein ganz anderer, also da ist es, also die SAF-Diskussion allein schon von Kapazitäten, die da nur vorhanden sind, also das ist alles echt Hanebüchen, aber wir müssen gucken, dass wir da was finden. Also jedem ist klar, du wirst nicht über den Atlantik mit einer Batterie fliegen. Also das ist, glaube ich, so mehr oder weniger, gibt es da physikalische Grenzen, was die Energiedichte von Batterien ist. Also selbst wenn die irgendwie 800 Kilowattstunden pro Kilo irgendwie hinbekommen oder 900 oder 1000 irgendwann mal, selbst dann, glaube ich, wird es relativ schwierig, nach New York zu fliegen, nach meinem letzten Kenntnisstand. Aber alles andere, glaube, da müssen wir weiter investieren und weiter gucken, ob es da Alternativen gibt, und zwar nicht nur aus Klimagesichtspunkten oder aus Konsumentenpräferenzen, sondern einfach aus ganz harten geopolitischen Interessen. Und da, wie gesagt, ist Europa leider in seiner Vielstimmigkeit nicht gut aufgestellt. Wir wollen das nicht annehmen, dass man manchmal leider auch Entscheidungen treffen muss, die eigene Sicherheit betreffen, beziehungsweise die eigene Verhandlungsposition stärken nach vorne hin, weil nicht immer alle nett mit uns spielen wollen. Das ist so ein bisschen das, was ich beobachte.
Wir hatten ja auch überlegt, ob wir in dem Kontext der heutigen Folge zu den Tariffs, die US-Präsident Trump aufsetzen will, vor allen Dingen Richtung Automobilbauer, sprechen wollen. Jetzt wurde gestern bekannt gegeben, dass zumindest für Mexiko und Kanada das erstmal jetzt für einige Zeit ausgesetzt ist. Ich glaube, du hattest gesagt 70 Tage.
Ich glaube, vielleicht lüge ich auch. Also ich glaube, das war das Erste. Genau, Punkt.
Werden wir auf jeden Fall weiter beobachten. In dem Kontext war das die Firma CATL genannt, einer der größten Hersteller von Batterien und automotiver Sensorik, wurde heute quasi frisch, wir nehmen die Aufnahme hier am Mittwoch auf, eingestuft als Rüstungsunternehmen und darf damit bis 2027 oder ab 2027 keine Teile mehr in den USA verkaufen. Das heißt, auch da in der Zulieferkette sehen wir jetzt schon, dass es da einen unheimlichen Shift gibt und die USA zumindest da unter dem aktuellen Präsident schon Fakten schafft. Ja.
Die Frage ist sozusagen, kommt das alles 10 Jahre zu spät? Weil jetzt haben sie, also egal wo du hinguckst, bei LiDAR-Technologie, CATL in den Batterien, autonomes Fahren etc., zumindest DeepSeek haben wir drüber gesprochen. Da ist sicherlich viel Marketing dabei, aber die Produkte sind vieler ganz oft, vor allen Dingen im Manufacturing-Bereich, vor allen Dingen, wenn es um Hardcore-Manufacturing-Sachen geht, und da zähle ich Batterie jetzt noch dazu, sind die so weit vorne dran. Also auch Northvolt, wenn es geklappt hätte, wusste jeder, wird Jahre brauchen, um das aufzuholen. Selbst wenn man die also jetzt sanktioniert, und das ist ja nichts anderes, man sagt, du kannst deine Produkte nicht verkaufen, und weil wir das, was auch immer man dann nutzt, um das zu machen, am Ende ist es eine politische Entscheidung. Weiß ich nicht, ob man nicht, also selbst, ne, die liefern das also nicht mehr in den Westen, sprich, sie verdienen kein Geld mehr damit, um ihren eigenen R&D damit zu finanzieren. Trotzdem sind die jetzt schon so weit vorne, dass ich nicht glaube, dass man damit China einhegt im Sinne von, sie kommen technologisch nicht in eine Position, die sie als so stark erachten, um dann zum Beispiel Taiwan anzugreifen oder andere Sachen vom Zaun zu brechen. Ich weiß nicht, ob, weil A ist der Binnenmarkt, gibt es einen Binnenmarkt, B, sozusagen können in Südostasien, Russland und 25 andere Länder, also Afrika, Südamerika, also sie haben genug Absatzmärkte, die sie auch anständig bearbeiten. Ich bin mir nicht sicher, ob wir da nicht 10 Jahre zu spät sind und das jetzt eben nicht mehr klein halten können, denn jetzt ist es sozusagen das Feuer groß genug, um mal im Bild zu bleiben, dass man es eben nicht mehr sagen kann, du, jetzt drehen wir so ein bisschen am Sauerstoff rum und damit halten wir die Flamme klein. Also, habe auch keine Kristallkugel, aber mir scheint, also CATL ist einfach ein Paradebeispiel, weil das also zum Niederknien gut ist, was sie da produzieren und bauen. Also das würdest du von überall auf der Welt hören. Das sind einfach die besten Batterien mit dem wenigsten Ausschuss. Ich glaube, die haben nur einen Ausschuss von, lass mich nicht lügen, 10% oder sowas, wenn sie da die Zellen zusammenpacken, was exorbitant super ist, oder 12%, 11%, irgendwie sowas.
Ich habe da gar keine Referenz in der Größe. Das hört sich in der Automobilbranche einfach total viel an, ehrlich gesagt.
Ja, ich weiß, aber das ist gigantisch gut für Batterieproduktion. Ja, das ist grandios gut. Ich kann es mal ein paar
Also googeln, ich kenne nur die ganzen Six Sigma-Modelle und so, die von Toyota entwickelt wurden, wo du da, wenn du dann Ausschuss hast, irgendwie von 0,03% der Teile, dann ist das schon schlecht, ja. 10% in der Batterieproduktion, vor allen Dingen mit den ganzen Rohstoffen, mit den Erden und so, das hört sich...
BYD und CATL haben 70% Weltmarktanteil.
70?
Ja, 70. Wow. Das ist zumindest das, was da... rüber gegoogelt. Also, vielleicht sind es auch nur 60, ja, aber ich würde sagen, es ist definitiv über 50. Und die haben also wahnsinnig gute Produktionsmechanismen, sehr für Batterieherstellung eben sehr effizient. Und das hätten wir nicht eingeholt. Und ich glaube, wir kriegen es auch nicht mehr klein gehalten. Dann ist nämlich die nächste Frage, wenn die Entwicklung schon so weit fortgeschritten ist und wir aber einfach technologisch hinten dran sind, dann nützt es nichts, dass wir hinter unserer Mauer sitzen und rein ökonomisch dann sagen, sei es autonomous trucking, sei es Batterieproduktion, sei es, nimm irgendetwas davon. Wir haben unseren Markt abgeschottet und unsere Startups und Investments und wie auch immer, das hat gut funktioniert. Wenn am Ende, und das will keiner, aber es schon zu einem Kampf von Systemen kommt oder von Blöcken und der andere Block einfach die deutlich besseren Technologie hat und die eben auch zum Beispiel militärisch nutzen wird, nicht nur ökonomisch. Weiß ich nicht, aber das ist zumindest, das geht mir in den letzten Wochen immer durch den Kopf, wenn ich da diese Pseudosicherheit sehe. Ich merke es ja mal in meinem eigenen Job. Ganz viele Startups guckst du dir an und dann sagst du relativ zügig, okay, außerhalb Chinas sind die Besten. Und dann kommt natürlich die nächste Frage, okay, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, bleiben wir beim Trucking, dass jetzt eben ein chinesischer, keine Ahnung, wer Momenta oder wer auch immer da fährt, in den USA Trucks fahren lässt mit einer besseren Technologie, halb so teuer, siehe unter anderem auch DeepSeek. Dann ist ja sozusagen, kann die sofort den Markt wegnehmen und da ist natürlich Standardantwort zurzeit, nee, wird nicht passieren, weil die dürfen gar nicht, das ist reglementiert. Das ist so eine rein ökonomische, ich beschütze meine Sandburg-Logik, weil ich mich irgendwie, weil ich mich einen Zaun drumherum baue. Das hilft halt nicht, wenn einer den Zaun umrennen will und trotzdem drüber trampelt. Und da glaube ich, ist in den USA die Denke weiter als in Europa, aber beide, sowohl Europa als auch USA, bin mir nicht ganz sicher, ob wir uns da im Klaren sind, was da auf uns zukommt.
Aber ich meine, wir können es ja auch mal einordnen. Jetzt nehmen wir zum Beispiel AI als Beispiel, weil da haben wir letzte Woche zugesprochen, ist immer noch relevant. Es gab diesen Sputnik-Moment von DeepSeek, ja, wo gesagt wurde, sie haben irgendwie für 6 Millionen US-Dollar haben sie ein System entwickelt, wo OpenAI 35 Milliarden US-Dollar investiert hat. Und die Frage, die sich letzte Woche ja noch gestellt hat, war, wird die USA das irgendwie abschrecken oder wird das großartig irgendwie die Nvidia abwerten? Und die Antwort kam eigentlich diese Woche auf den Fuß. Die meisten großen US-Unternehmen haben diese Woche einen Earnings-Call gehabt. Und alle haben quasi den Kurs bestätigt, weiter Milliarden, teilweise hunderte Milliarden in AI investieren zu wollen. Was wiederum in meinen Augen einmal die Strategie von Nvidia bestätigt, indem sie sagen, wir produzieren weiter High-End-Chips, die genutzt werden, um AI weiterzuentwickeln. Alphabet hat zum Beispiel 70 Milliarden committed, die sie investieren wollen in 2025.
Meta plant 60, ne? Also Microsoft sagte mal 80.
Ja.
Die sagen 70 und Meta, also Alphabet ist 80, glaube ich, 70 und Meta ist, glaube ich, 65. 60 und 65.
Mark Zuckerberg hat jetzt dieses Mal gesagt, er plant hunderte Milliarden Investments in den nächsten Jahren. Ja, also er hat sich da gar nicht so richtig drauf festgelegt, sondern hat das eher so ein bisschen vage gelassen. Im Vergleich dazu, ohne jetzt irgendwie Europa-Bashing machen zu wollen, aber einfach mal zur Einordnung, Europa hat in 2024 8 Milliarden ausgegeben, ja, für die oder investiert in AI-Startups als Referenz. Ich muss aber auch sagen, wenn man sich so die Performance anguckt, ich habe gestern einen Vergleich gesehen, was sozusagen also das Verständnis von Sprache, die Anwendung von Algorithmen im Vergleich zwischen DeepSeek, OpenAI, DeepMind von Google zum Beispiel und wie sie alle heißen, miteinander verglichen haben. Und DeepSeek performt da im Vergleich zu den anderen Plattformen sicherlich gut. Die europäischen AI-Systeme sind aber auch gar nicht so schlecht unterwegs. Ja? Also es gibt quasi diesen Spread in den Investments und da werden sicherlich Grundsteine und Pionierarbeit geleistet in den USA. Ich glaube aber im Rest der Welt, wie man es häufig sieht, vor allen Dingen wenn es so um Deep Tech geht, dass Europa eine Möglichkeit findet, das Ganze dann effizienter und weniger kapitalintensiver auf die Straße zu bringen. Und China bzw. Asien treibt es dann immer auf die Höhe, indem sie es halt unfassbar viel günstiger machen und irgendwie genauso gut und irgendwann vielleicht auch einen Punkt erreicht haben, wo es besser ist. Aber die Innovation selber, glaube ich, wird nach wie vor in den USA und Europa vorangetrieben.
Ja gut, das ist natürlich aus China, ist schwer zu sagen. Also China kriegst du genau das mit, was du willst, das mitgekriegt wird. Das Klar. ist so ein bisschen, also zumindest aus der Ferne. Ich glaube, Mistral braucht sich da nicht zu verstecken, wenn ich das, also ich kann nur wiedergeben, was ich eben auch dort lese. Ich habe natürlich die LLMs jetzt, ich habe jetzt keinen eigenen Test entwickelt, um zu sagen, wer hat denn da jetzt auf meinen Brain-Teaser die bessere Antwort, kann er mir geben und wie schnell, aber das scheint mir doch irgendwie alle agreeen, dass sie da im Top-Bracket mit dabei spielen, mitspielen. Aber im Master kommt die Innovation immer noch aus den USA. Die Frage ist halt einfach nur, ob... Das ist einfach und das ist auch eine These, die gibt es ja schon eine ganze Zeit lang. Also der Pip Klöckner hat das ja schon vor ein, zwei Jahren eigentlich gesagt im Doppelgänger. Es wird immer das Best Model of the Day geben, beziehungsweise verschiedenste Modelle, die halt in einigen Bereichen besonders gut trainiert sind. Aber letztlich ist wird das eine Commodity und die Frage ist sozusagen, was packst du oben drauf, um damit sozusagen tatsächlich Mehrwert ökonomischen zu schaffen? Und das, glaube ich, wird gerade ausgeschnapst. Aber auch da ist die Innovation schon auch eher in den USA. Also es ist einfach so, dass es dünner besiedelt ist in Europa. Aber man soll es nicht schlecht reden. Ich glaube, wir haben die richtigen Leute dafür und der Markt ist auch groß genug. Man muss, ne, müssen nur dran glauben.
Und das scheint übrigens auch, der Glaube scheint Berge versetzen zu wollen. Kommen wir nämlich vielleicht zum letzten Thema für heute. Und zwar... Insgesamt war ja das Investment oder die Investmentumgebung in Europa und in Deutschland die letzten 2 Jahre im VC-Bereich relativ zurückhaltend. Aber jetzt langsam kommen mehr und mehr neue positive Nachrichten. Das heißt, Fonds bekommen Geld. Ihr seid ins Leben gerufen worden, seid jetzt fast ein Jahr am Start. Hitachi hat, Hitachi Ventures hat jetzt gerade bekannt gegeben, dass sie 400 Millionen US-Dollar in ihrem vierten Fonds mit Fokus auf Deep Tech geraced haben, beziehungsweise es gibt eine LP, nämlich Hitachi als Corporate VC, behaupten aber, dass sie ein besonderer Corporate VC sind, weil quasi die Partner innerhalb von Hitachi und eigenständig als LPs agieren quasi und aus ihren Budgets selber das Geld in diesen Fonds reinkommitten. Das fand ich als Setup ganz spannend.
Aus ihren Budgets oder aus ihrer privaten Schatulle?
Nee, aus ihren Budgets. Ja, also jeder...
Also ich hätte noch Cherry Ventures, 500 Millionen Fonds, geclosed, Generalist aus Berlin, Christian Mehrmann, Philipp Dames und Co. Also da, es scheint wieder ein bisschen was zu gehen an dem Markt, aber wir können gerne bei Hitachi bleiben. Aus den Budgets der Business Units wird das dann gefundet?
Ja, also die Partner fungieren gleichzeitig als LPs, also quasi als separate LPs. Allerdings Hitachi Ventures selber ist dann quasi von einem LP gefundet, wird dann quasi aus dem großen Hitachi-Universum direkt heraus gefundet. Einer der Partner oder der deutschen Partners hier, Tobias Jahn, war vorher bei BMW iVentures, treibt das Thema auch voran. Vielleicht laden wir ihn mal zu uns ein, da kann er uns das mal im Detail erklären. Ja,
ja, mega, mega gut. Wollten wir kurz abstellen, CVC versus VC und wie wir das sehen, oder? Also erstmal ist beachtlich, dass ein Corporate 400 Millionen bereitstellt. Haben die einen Investitionszeitraum? Also sozusagen sind die 400 Millionen für 3 Jahre oder 5 Jahre oder pro Jahr?
Habe ich jetzt nicht geschaut. Ich denke, es ist ein eigenständiger Fonds. Ich denke, das sind so die Standard-VC-Terms. Ja, dass irgendwie
5 Jahre
bis 10 Jahre, ja, irgendwie so, ja, genau. Ja.
5 Jahre investieren, nach 10 Jahren Geld zurück. Ja, also ich glaube, also BMW E-Ventures hast du genannt, glaube eine der wirklich also Erfolgsfälle. Hitachi, unterhalte mich total gerne mit dem Tobi, wird das gerne besser verstehen. Ein großes, also erstmal, dass Corporates sagen, wir müssen einen gewissen Prozentsatz unseres Geldes in Innovationen investieren, ist total super. Also das ist ja wie aus dem Lehrbuch. Das Problem, was man halt oft hat, ist, dass da du hast wechselndes Personal, also Vorstände wechseln, Strategien wechseln und damit hat man eben keine, weil strategisch investiert werden soll, sprich, man soll in Startups investieren, die letztlich dem Mutterschiff strategischen Nutzen bereiten und nicht nur Financial Return, ist natürlich wechselndes Personal und wechselnde Strategien sehr schwierig für ein Team, das Geld investieren soll. Wenn du irgendwie zwei Jahre lang gesagt hast, hey, wir machen jetzt nur E-Fuels, weil das ist total wichtig und dann kommt der Nächste und sagt, nee, ist alles Murks, wir wollen nur noch in Batterien investieren. Du brauchst eine gewisse Konsistenz in deinem Investment-Approach, weil ich glaube, sonst wird es ganz, ganz schwer, ein Team überhaupt zu halten, dass das investiert. Zweitens, wenn strategische Ambitionen oder Erwägungen über den Financial Return gestellt werden, trifft man gegebenenfalls suboptimale Entscheidungen. Muss nicht so sein, aber das hört man immer wieder. Und das Dritte ist, wenn es sozusagen in so einem Corporate-Umfeld geschieht, und du hast gerade das Wort Budget genannt, also sozusagen eigentlich muss es sein, die Leute, die du anstellst, die partizipieren an der Upside, die sie generieren, um eben auch die besten Investment-Professionals heranzuziehen. Und die müssen sich sozusagen nur in der Partnerschaft verantworten und nicht gegenüber zum Beispiel Business Units, die dann das Gefühl haben, aus meinem Budget heraus gebt ihr Geld aus. Also habe ich auch sozusagen ein Mitspracherecht, wie die Investitionsentscheidung getroffen wird. Plus die Upside sozusagen ist dann nicht mehr da, weil das ist ja Geld von uns gewesen und das geht dann auch 1:1 zurück. Also da wird es natürlich irgendwie einen Bonus geben, aber jetzt einen klassischen Carry oder klassische Strukturen von einem normalen VC werden da oft nicht eingehalten. Und deswegen sehe ich das immer kritisch, so ein CVC-Ansatz. Es gibt aber auch super Beispiele und ich bin mir sicher, dass Hitachi dazugehört, wo das gut klappt. Aber es braucht eben eine wirklich sehr, sehr, sehr langfristige, konsistente Strategie und ganz klare Richtlinien, wie dort sozusagen umgegangen wird mit so einem hauseigenen CVC. Und die werden halt oft nicht eingehalten. Und Nummer eins, warum, ist oft, dass eben dann der CEO wechselt und irgendwie zwei oder irgendwas Schlimmes passiert, ein Werk brennt ab und deswegen all of us hatten, sagen alle, oh nee, wir haben jetzt kein Geld, wir können jetzt erstmal 6 Monate nicht mehr irgendwie in Startups investieren, wir parken das Thema mal. Und das, wenn man nicht den Rhythmus findet, dann glaube ich, hat da drunter die Performance gelitten in der Vergangenheit und haben viele Corporates sehr viel Geld verloren. Das ist so ein bisschen meine Sicht. Haben aber auch genug LPs Geld verloren mit VCs. Also ist jetzt nicht gesagt, dass es andersrum immer alles rosig ist, aber das wäre so meine Two Cents sozusagen zum Thema CVC.
Ja, wir müssen uns nochmal anschauen. Da können wir vielleicht ein paar Shownotes noch zu machen. Da würde ich mich drum kümmern. weil mein Gefühl ja. ist, oder so wie es für mich aussieht, ist, dass wenn du so eine Partnerstruktur hast, du ja bei Extension ins Risiko gehst. Ja, weil entweder, wenn du quasi Geld aus deinem eigenen Pot committest, reduzierst du deine Upside, also quasi deinen Bonus, ja, und als Partner hast du natürlich auch ein Buy in das Unternehmen, das heißt, dir gehören gewisse Anteile am Unternehmen und wenn du dann zum LP wirst, entweder direkt, also indem du selber Geld als Person, also als natürliche Person reingibst oder eben halt über dein Partnervehikel, dann gehst du automatisch ins Risiko und wie es dann aussieht bei Austritt aus dem Unternehmen oder so, das wäre vielleicht eine Frage, die wir dem Tobi mal stellen können.
Weiß der, dass wir ihn so prominent hier jetzt quasi verhaften? Hast du ihn gewarnt? Ich meine, die zehntausenden Leute, die diesen Podcast jetzt hören, die werden ihn ja alle anschreiben.
Ja, selbstverständlich. Das muss, er muss den Podcast schon hören, damit er weiß, was auf ihn zukommt. Ja. Also,
Entschuldigung, das dazu sind wir durch.
Ich würde sagen, wir sind durch für heute.
Dann grüße ich ganz lieb meine Mutter, denn die, jeder, der es sehen will auf Spotify, der erste Kommentar, der völlig überschwänglich ist, der kommt von meiner Mutter. Ich habe mich sehr gefreut, aber ihr seht, wir sind noch ein Familiengeschäft hier bei Mobility Mavericks.
Family Business, sehr schön.
That's right. Michel, ich habe den Eindruck, du willst weiter.
Wir machen weiter.
Nee, ich habe den Eindruck, du willst weiter. Du guckst auf die Uhr, du rutschst hin und her.
Nö, ich habe... das ist, glaube ich, der Teil, den wir jetzt hier rausschneiden jetzt, glaube ich.
Nein, überhaupt nicht. Es wird gar nichts rausgeschnitten. Es wird keine Minute rausgeschnitten. Michel, es war mir eine absolute Freude. Ich hoffe sozusagen, das Themen-Potpourri hat allen gefallen. Also ich fand das gut. Mega vielen Dank. Du hast die Folge mit Masse vorbereitet. Also ich stehe in der Pflicht für nächste Woche und freue mich drauf.
Dann lehne ich mich zurück und freue mich auf das, was kommt.
Du wirst du eh nicht machen, ja, weil du wirst auf keinen Fall mal, mein WhatsApp wird explodieren kurz vorher. Aber auch da freue ich mich drauf.
Alles klar, dann danke dir für heute und bis demnächst. Ciao, ciao.
Küss die Hand. Ciao.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.